Zeitgeschichte und Zeitkritik am Dienstagabend. Heute dem eigenen Ableben emotionslos zusehen. Psychopharmaka in Altenheimen. Ein Feature von Bernd Kempker.
Nicole Jassen-Gutorp, könnten Sie mir mal die Akte von der Frau Draheim runterbringen in mein Zimmer? Danke. Das war zum Beispiel eine da muss ich mal sehen, woher die kommt. Also das war eine Patientin, die sehr aggressiv war, sich ständig hinfallen ließ, jeden Tag irgendwelche Ausbrüche hatte. Und die hatte also, die war überneuroleptisiert. Ja. Die hat also zu viel dieser Medikamente bekommen. Wo ist denn die Dame?
Die Dame ist in ihr Zimmer.
Ich bin gerade heute bei ihr gewesen und weiß also, dass sie heute überhaupt nichts mehr bekommt. Ja. Keine Neuroleptika mehr und keine Medikation. Nicole, wir gehen mal eben zu Frau Draheim, ja? Hallo Frau Draheim. Das ist ein junger Mann, der Ihnen mal guten Tag sagen wollte.
Da steht immer wieder diese Erregungsstände hier auch. Erste Verlegung in ein Heim. Aufgrund eines Erregungszustandes kamen sie ins Heim, dann erneut aggressive Fehlhandlungen und fremdgefährdende Handlungen. Eine Besserung trat sich unter Depotspritze mit IMAP 3 Milligramm wöchentlich ein, sodass die Patientin in ein neues Heim in der Huttenstraße entlassen werden konnte.
Wie geht's Ihnen denn? Warum liegen Sie denn schon im Bett? Sind Sie so müde?
Ja.
Waren Sie heute denn mal draußen? Bisschen auf dem Flur spazieren gegangen?
Sport.
Sport? Wo haben Sie das gemacht?
In der Cafeteria.
In der Cafeteria?
Ja.
Was habt ihr da gemacht? Welche Übungen?
Wissen Sie nicht mehr.
Wissen Sie nicht mehr?
Nee.
Von da aus kam sie dann wieder in die Psychiatrie. Also ein richtiger Drehtüreneffekt ist das hier gewesen. Und sie kriegt er immer hochdosiert. Hier kriegt sie also Fluspiril, also IMAP, Diazepam. Dann kriegt sie Meleril. Also sie hat die unterschiedlichsten Neuroleptika auch bekommen. Ne? Und das, was eben wesentlich ist, sie braucht es nicht.
Aber im Augenblick sind Sie nicht mehr so unruhig, ne?
Nee.
Können Sie sich noch daran erinnern? Dass Sie so mit Gläsern und Flaschen und so geschmissen haben?
Nee.
Nee?
Nee.
Als wir Sie aufgenommen haben, wissen Sie noch, auf der anderen Station oben. Da haben Sie sich einfach hinfallen lassen.
Nicht mehr.
Wissen Sie nicht mehr?
Nee.
Okay. So, Nicole, erzählen Sie mal ein bisschen. Also vor 3 kriegst du eine ganze Menge an Neuroleptika. Und jetzt kriegst du keine Medikamente?
Nee, außer Arbeitsbedarf, Neurozil. Mhm. Also sie ist jetzt seit 4 Wochen ungefähr so, dass sie so top ist. Ne? Dass sie klingelt, wenn sie auf Toilette muss, dass sie also total lieb ist und dass es ihr auch nichts mehr ausmacht, wenn ihre Schwester nach Hause geht oder so. Also man kann jetzt mit ihr reden. Und wenn man ihr sagt, deine Schwester kommt nächste Woche später, dann ist es okay für sie. Ne? Die ist echt top drauf jetzt.
Tja.
Super.
Ich habe euch die Akte der Lärme. Danke, tschüss.
Susanne Jasim-Gudorp ist Ärztin in einem Berliner Krankenheim. Ihr Wissen über Psychopharmaka bei alten Menschen hat sie sich im Laufe der Jahre selbst angeeignet. Weder Geriatrie noch Pharmakologie seien Pflichtfächer in ihrer Ausbildung gewesen. Natürlich, es gab Fortbildungsangebote. Für sie sei jedoch eine Erfahrung entscheidend gewesen, die sie ganz zu Beginn ihrer Tätigkeit in dem Krankenhaus gemacht habe. Damals ist sie mit einem Teil der Bewohner in Urlaub gefahren. Und in dieser entspannten Situation, in der man endlich Zeit füreinander hatte, brauchten die meisten Patienten die hohen Dosen an Psychopharmaka plötzlich nicht mehr, die ihnen die Ärzte verordnet hatten.
Und kam also mit der Medikation Haldol-Tropfen 5, 15, 20, Distranoin-Lösung, Milliliter 1, 1, 1. Und einmal pro Woche kriegte sie eine Ampulle IMAP, 1,5 Milligramm. So, und dann änderte sich ihr Zustand auch überhaupt nicht. Und bis wir dann gesagt haben, Mann, also wir versuchen uns jetzt mal mit diesen Medikamenten auszuschleichen. Vielleicht ist das der Grund. Weil wir gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren mehrfach die Erfahrung gemacht haben, dass die Patienten eingestellt, medikamentös eingestellt, auf verschiedene Neuroleptika zu uns gekommen sind. Und im Grunde genommen das aber überhaupt nicht gebraucht haben und ohne diese Medikamente sich viel besser gefühlt haben und sich auch hier viel besser eingeben konnten. Ne? Also das ist unsere Erfahrung. Es ist nicht immer so, aber es ist häufig so, dass die alten Menschen die Medikamente in dieser Dosierung und in der Kombination und in der Höhe der Dosierung überhaupt nicht brauchen. Ne?
In fast allen Altenheimen schauen die jeweiligen Hausärzte etwa einmal pro Woche vorbei, um Medikationen zu bestimmen oder zu ändern. 30-40% aller Altenheimbewohner erhalten Psychopharmaka. In manchen Heimen sind es 15, in anderen 60%. Das Ausmaß der Psychopharmaka-Verordnung lässt sich nicht allein mit dem Gesundheitszustand der jeweiligen Bewohner erklären. Genauso entscheidend sind der Personalschlüssel, die räumlichen Verhältnisse oder das geriatrische Fachwissen von Pflegekräften und Ärzten.
Und es geht ja auch ganz eindeutig aus diesem Fallbeispiel hervor, da steht ja expresses Verbes drin, wenn denn sie betreut war, die Patientin, dann zeigten sich diese Symptome überhaupt nicht. Und dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man mit nur Neuroleptika nichts erreichen kann, sondern dass bestehen bleiben muss, dass ein gewisses Maß an psychosozialer Betreuung für diese Menschen vorhanden sein muss, dass es auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und dass es nicht so weitergehen darf, dass überall die Personalressourcen gekürzt werden und die Leute wirklich nur satt, sauber und sediert behütet werden. Das hat keinen Zweck. Behütet werden sie dann schon gar nicht mehr. Das ist unmenschlich und inhuman. Ja.
Vor Weihnachten eine Bewohnerin, die hatte Ludiumil erhalten in einer sehr hohen Dosis. Das war auf den Tag verteilt, ich glaube 175 Milligramm Ludiumil. Und dann traten eben so Parkinson-ähnliche Erscheinungen auf, wo der Arzt dann auch ein Parkinson-Mittel verordnet hatte und dann wurde das also so schlimm, dass wir den Arzt eben darauf hingewiesen hat, dass das keinen Sinn mehr hat. Sie muss irgendwie ins Krankenhaus. Sie hatte also solche Zitteranfälle, dass sie sich also im Sitzen nicht mehr halten konnte und durch dieses Zittern runtergerutscht ist vom Sofa jetzt.
Guten Tag, Frau Börnchen. Frau Börnchen, dürfen Sie für Sie mal so einen Augenblick hinstören?
Ja. Ein Altenpflegeheim in Westfalen, kurz nach dem Mittagessen. In den Gängen riecht es nach Sauerkraut. Frau Börnchen liegt in einem Liegesessel hinter dem Bett am Fenster ihres schmalen Zimmers. Sie war wohl schon leicht eingeschlafen, trotzdem scheint sie dankbar für die Abwechslung zu sein. Nach 3 Jahren mit den unterschiedlichsten Psychopharmaka-Medikationen komme sie jetzt auch mit den geringsten Dosierungen nicht mehr zurecht, sagt die Pflegerin. Frau Börnchen sei nur noch müde und apathisch.
Wie lange sind Sie denn schon hier im Haus?
Schon sehr lange, 3 Jahre.
Und als Sie gekommen sind, waren Sie nicht so müde wie jetzt immer? Oder war das damals auch schon so? Wir müssen entschuldigen, wenn ich so anstrengende Fragen stelle.
Soll ich mal für Sie antworten, Frau Börnchen? Im Anfang war das nicht so, ne? Da waren Sie noch nicht so müde, ne? So ein bisschen antriebsarm, ne? Wissen Sie noch? Sie konnten sich so nicht entscheiden, ne? Was Sie anziehen möchten oder wollten. Wissen Sie das noch?
Ja.
Aber so extrem war es nicht, ne? Dass Sie so müde waren. Sie sind immer zum Essen in den Speisesaal gegangen, ne? Wissen Sie es noch?
Ja.
Und zu den ganzen Aktivitäten, ne? Mit Barbara und mit Frau Blätt. Da haben Sie überall dran teilgenommen, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Essen Sie denn hier oder werden Sie geholt?
Es werde geholt. Oder ich gehe.
Sarotenretat 75 Milligramm abends eine und zur Nacht eine. Und die sind dann abgesetzt worden. Und dann sind sie, weil das nicht klappte, sind sie wieder angesetzt worden.
Mithilfe der Patientinnenakte versuchen die Pflegerin und die Leiterin des Wohnbereichs, sich an die Medikationsversuche bei Frau Börnchen zu erinnern. Zunächst hatte der Hausarzt das Antidepressivum Sarotin ausprobiert. 2 Mal über längere Zeiträume. Und beide Male habe sich keine Verbesserung gezeigt. Dann sei eine Neurologin hinzugezogen worden, die es erneut mit Sarotin, dann mit einem anderen Antidepressivum versucht habe.
Ist das auch eine ganze Zeit so geblieben? Da kam sie auch einigermaßen mit hin. Immer mal schlechtere und bessere Phasen, aber das klappte dann.
Also die würden ja, sagen, und dann es war wirklich besser als vorher ohne.
Soweit ich weiß, ist es ein bisschen besser wohl gewesen dann.
Sie konnte sich im Alltag mit relativ kleinen Hilfen, sag ich mal, gut zurechtfinden. So.
Genau.
Ja?
So.
Das ging vorher nicht.
Nein, ich sage ja, die stand eine Stunde vorm Waschbecken und hat nichts gemacht. Nackt. Also so, wie man sie da hingestellt hat, ist sie auch stehen geblieben. Wenn man ihr nicht sagte...
Ja, und sie hat darunter gelitten. Sie hat darunter ganz fürchterlich gelitten.
Ist das richtig, dass Sie sehr viel müde sind? Und
ja, das ist richtig. Ich bin dauernd müde. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, und da heißt es eben nicht, dann schlafen Sie, um die Müdigkeit abzubauen oder wegzubringen.
Wer sagt das? Der Arzt? oder die Pflegerin?
Nein, der Arzt nicht. Eine Helferin, die hier tätig sind.
Aber denken Sie, das ist normal, wie müde Sie sind?
Also, mir kommt es ein bisschen schwierig vor. Denn immer darf man ja nun auch nicht müde sein.
Ist das für Sie schlimm, dass Sie immer so müde sind? Das haben Sie mir noch nicht richtig gesagt. Ist das sehr, sehr schlimm für Sie?
Ja, natürlich. Es ist ja kein normaler Zustand, wenn man dauernd müde ist.
Und das ist jetzt schon sehr lange so? Oder erst in letzter Zeit?
Nein, das ist schon länger so.
Haben Sie mit dem Arzt darüber gesprochen?
Ja, ich müsste das gesagt haben, aber wann, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr.
Das war eine ganz feine Frau, die aufrecht gegangen ist. Sie hat natürlich durch ihre Hüfte, durch ihr Hüftleiden immer schon mal so eine leicht schiefe Haltung gehabt, ne? Aber ansonsten Zittern und sowas hat sie vorher nie gehabt.
Nach über einem Jahr mit extrem hoher Ludiomil-Dosierung habe das Zittern bei Frau Börnchen angefangen. So wie jetzt immer noch ihre linke Hand ununterbrochen zittert, muss sich ihr ganzer Körper bewegt haben. Dies ist eine bekannte und häufige Nebenwirkung der meisten Psychopharmaka, und sie wird in der Regel mit Anti-Parkinson-Mitteln behandelt. Anti-Parkinson-Mittel haben ihrerseits eine große Zahl von unerwünschten Wirkungen, bis hin zur Verstärkung des Zitterns. Und in diesen Teufelskreis scheint man Frau Börnchen geschickt zu haben.
Ja, der ganze Körper hat sich geschüttelt, ne? Frau Börnchen, wissen Sie das noch? Dass Sie Ihre Hände überhaupt gar nicht kontrollieren konnten und Ihre Beine? Das war schlimm für Sie, ne? Und daraufhin sind Sie ins Krankenhaus gegangen, Frau Börnchen, um das abzuklären. Es ist schlimm, wenn man sich erinnern möchte und die Erinnerung kommt nicht, ne?
Ja.
Und die haben dann eben festgestellt, dass durch diese Ludiomil-Gabe eine Überdosis entstanden ist und dadurch diese Reaktionen gekommen sind. Die haben das also komplett abgesetzt. Haben sie allerdings wegen ihren Angstzuständen, haben sie ihr trotzdem noch Eunapan und Dipeperon wieder verordnet? Ja, sie kamen auch sehr gut damit hin, bloß mittlerweile ist es jetzt schon wieder so. Sie kriegt nichts mehr mit, also sie ist ganz abwesend und ja, wie soll ich das sagen? Die Frau sitzt also am Tisch, wenn das Frühstück jetzt davor sitzt und ja, da kommt nichts. Vom Körperlichen her könnte sie die Gabel nehmen, in das Butterbrot reinstechen und dem zum Mund führen. Bloß, man muss ihr das sagen, jetzt nehmen Sie mal ein Stückchen oder man muss es ihr sogar im Mund stecken. Weil sonst sitzt du da 2 Stunden vorm Frühstück und da kommt nichts. Also es ist jetzt momentan schon so, dass man ihr das zwischendurch anreichen muss.
Seit dem Krankenhausaufenthalt bekommt Frau Börnchen gegen ihre Angstzustände 2 stark sedierende Neuroleptika, wenn auch in geringer Dosierung. Pflanzliche Antidepressiva seien bei ihr nie ausprobiert worden, obwohl diese Mittel sich in der Altenpflege sehr bewährt hätten, sagt der Heimleiter Bernward Kesting.
Wir dürfen es ja noch nicht mal aussprechen, das ist ja das Schlimme. Sobald wir es aussprechen, ist es ja eine Anklage gegen den Arzt, dass er vielleicht nicht das Richtige verordnet hat. Und dann kriegen wir mit Sicherheit das Medikament, was wir wollen, mit Sicherheit nicht. Die Hausärzte sind ja in der Regel jede Woche hier. In der Regel, also zumindest unsere Stammärzte, mit denen wir auch relativ gut klarkommen. Aber wir haben natürlich auch so ein paar Exoten dabei. Ich sag mal so schlicht und ergreifend, da könnte unsere Oma auch kommen und Visite machen.
Ja, das stimmt. Neuroleptika betäuben nicht nur alle körperlichen Funktionen, sie bewirken auch eine emotionale Vereisung und Apathie, die in der Fachliteratur als Zombie-Reaktion beschrieben wird. Dagegen wird der Verstand nicht im gleichen Ausmaß stillgelegt. Man könnte sich Frau Börnchen vorstellen als eine Frau, die ihrem eigenen Ableben schon fast emotionslos zusieht. Wegen einer sogenannten affektiven Verlangsamung können Psychopharmaka-Patienten ihre Ängste kaum mehr selbst äußern. Ob Frau Börnchens linke Hand noch von dem abgesetzten Ludiomil zittert oder schon von den neuen Medikamenten? Beides ist medizinisch möglich. Und möglich ist auch, dass die Muskelstörungen bleiben, selbst wenn alle Psychopharmaka abgesetzt würden.
Genau. Da fing das, also 96 fing das dann eben schon mal so langsam an, mit diesem Zittern.
Die Abgrenzung einiger unerwünschter Wirkungen von den Symptomen der zu behandelnden depressiven Krankheitsbilder ist oftmals schwierig. Bei schweren Depressionen besteht immer Suizidgefahr. Rote Liste des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, das Nachschlagewerk für Ärzte, Kapitel Ludiomil.
Nun, das ist gar nicht so lange Abstände, ne?
Nein, innerhalb von 6 Wochen auf 3x2.
Ist jetzt schon eine Menge, ne? Das sind ja 150 Milligramm Ludiomil. Mhm. Das ist eine Menge. Das war ja hinterher dann nur mehr, ne? Mhm.
Hier. 200.
Die Tagesdosis von 150 Milligramm ist nicht zu überschreiten. Bei älteren Menschen ist die Tagesdosis zu halbieren.
Naja, und da muss man sich jetzt natürlich fragen, waren das die Nebenwirkungen dieses Medikaments?
Ich denke mal, eventuell liegt es auch etwas an uns, damit wir da vielleicht nicht so richtig drauf eingewirkt haben. Aber ich denke mal,
Susanne.
Ich weiß nicht, Susanne,
wir haben wirklich um diese Frau. Frau Börnchen war eine Frau, eine sehr feine Frau. Sie war geistig völlig klar, ja. Und da habe ich gedacht, ich muss mich ganz besonders um diese Frau bemühen, dass sie hier ihren Frieden findet, dass sie hier vernünftig leben kann. Und habe mich ganz, ganz viel mit ihr beschäftigt. Ich habe immer gesagt, sie muss was haben gegen ihre Antriebsarmut und nicht zum Dämpfen. Na? Nur denke ich mal, müssen wir das den Ärzten überlassen.
Ja, das wird gesagt, zur Beruhigung.
Brauchen Sie das auch zur Beruhigung? Was denken Sie?
Ja, ich nehme es, weil ich mir es gegeben würden, weil ich denke, das ist ausprobiert worden.
Sie haben da Vertrauen zu zur Ärztin oder zum Arzt?
Ja, das muss man haben.
Waren Sie sich denn schon mal unsicher, ob das die richtigen Medikamente für Sie sind?
Ja, das wäre doch schlecht, wenn ich dann sage. Ja, sagen Sie mal, sind das auch die richtigen, die Sie mir geben? Da muss ich ja schon Vertrauen haben.
Wollen wir das ein bisschen tiefer machen, Frau Börnchen? Mhm. Wenn Sie schlafen möchten? Ja?
Ja, sind Sie ja auch, wenn Sie schlafen wollen.
Möchten Sie denn ein bisschen schlafen?
Ich möchte schlafen, möchte auch nicht schlafen.
Wollen Sie es denn versuchen?
Ja.
Ja? Soll ich das jetzt ein bisschen runter machen? Mhm. Ja? So, dann geht's abwärts.
Abwärts geht er abwärts.
Nee, es geht abwärts. Mit dem Kopf geht es abwärts, Frau Börnchen.
Frau Börnchens gedämpfte Gereiztheit entspricht der doppelten Wirkung der meisten Psychopharmaka. Sie bewirken eine körperlich-seelische Dämpfung und Behinderung, gleichzeitig eine unerträgliche innere Unruhe. In der Fachsprache heißt diese Unruhe Sitzunruhe. Sie ist unerträglich, weil sie körperlich nicht mehr abreagiert werden kann.
Ja, sind Sie ja auch, wenn Sie schlafen wollen.
Möchten Sie denn ein bisschen schlafen?
Ich möchte schlafen, möchte auch nicht schlafen.
Wollen Sie es denn versuchen?
Ja.
Ich finde es toll, dass Sie heute hier sind. Denn innerhalb unserer Gruppe wird was wachgerüttelt, merken Sie das? Obwohl wir uns eigentlich schon relativ häufig darüber unterhalten, auch in der Morgenrunde, wird mir jetzt eigentlich bewusst, wie schlimm eigentlich manche Bewohner mit ihren Medikamenten dran sind. Obwohl wir dran arbeiten.
Ja, wir haken sehr viel dahinterher. Ja. Ne? Aber manche Ärzte geben uns da auch dann ab und zu mal einen drauf. Ne?
Von den 104 Bewohnerinnen im Altenheim sind rund 70% mehr oder weniger stark eingeschränkt in ihren geistigen Fähigkeiten, besonders den Gedächtnisfunktionen. Wegen dieses hohen Demenzanteils ist die Psychopharmakarate von 40% nicht ungewöhnlich für Altenpflegeheime. Und um diese normalen Altenheime geht es hier. Keineswegs um Extremfälle, in denen zum Beispiel das Pflegepersonal die Heimbewohner ruhig zu stellen versucht, indem es heimlich große Mengen von Psychopharmaka unter das Essen mischt. Bernward Kesting hat einen Fortbildungskurs zu Psychopharmaka besucht und das ist im Anlass, mit den Leiterinnen der 4 Wohnbereiche alle Psychopharmaka-Medikationen neu zu durchdenken.
Frau Köhler kommt zur Aufnahme. Sie macht einen rüstigen Eindruck. Geht alleine zur Toilette, braucht Hilfestellung beim Waschen, kann alles essen, muss zum Trinken angehalten werden. Frau Köhler ist heute Morgen etwas verwirrt und unruhig. Ich habe ihr Mutter...
So begann vor 7 Jahren eine Geschichte, an die sich im Heim niemand mehr erinnert. Sowohl der Heimleiter wie auch die Pflegekräfte haben damals noch nicht hier gearbeitet. Und so wird Frau Köhlers heutiger Zustand schon seit langem als im Grunde normales Altersendstadium angesehen.
Man wird betriebsblind, genauso. Wie man blind wird für 2 trockene Blumen, die schon seit 2 Tagen da stehen und man müsste sie eigentlich wegnehmen, genauso betriebsblind wird man für manche Dosierungen an Medikamenten.
Frau Köhler läuft zurzeit sehr verloren rum. Sie ist auch nachts sehr oft unterwegs. Dr. Borchmann hat für abends eine Paxitin verordnet und ihr Haldol können wir auch bedarfsmäßig erhöhen.
Ich kann nur bestätigen, was der Herr Weirer herausgefunden hat, dass keine psychiatrische Diagnose dafür vorliegt, sondern dass einfach gesagt wird, der ist unruhig oder der ist unruhig ist gar nicht der Hauptgrund. Damit werden viele Pflegende fertig, sondern die Aggressivität. Der ist so aggressiv. Der braucht ein Beruhigungsmittel, weil er aggressiv ist. Und dann kriegt er Haldol. Das heißt gleich das stärkste Mittel.
Frau Köhler ist unwahrscheinlich aufgeregt. Sie bleibt keine Minute sitzen, räumt in allen Toiletten. Habe in der Praxis Dr. Borchmann angerufen, dass Herr D. sich Frau Köhler ansieht. 13.14.11. Felice Dr. Borchmann hat wegen der Unruhe von Frau K. die Haldolgabe erhöht. 10.10.25 in den folgenden Tagen. Dann gegen Dienstag, Mittwoch kommender Woche eventuell noch was etwas anheben. Er möchte über das Ergebnis unterrichtet werden. So, und dann am 22.11. Frau K. ist schläfrig. Das ist klar, ne? So, das ist ein Ding. Frau K. ist schläfrig, steht zum Kaffee auf. 15 Uhr, Frau K. schläft im Stuhl, lege sie aufs Bett. 17.30 Uhr kann Frau K. zum Abendbrot nicht richtig wach bekommen. Gebe ihr nur einen Becher Tee, dabei wird sie böse, schlägt, boxt. Gebe keine Haldol-Tropfen. Sie schläft weiter.
Das heißt, die Neuroleptika-Verordnung ist die gefährlichste Verordnung in den Altenheimen. Und das Problem ist, dass eine klare psychiatrische Diagnose fehlt. Verstehen Sie?
Professor Erich Grund. Seit 30 Jahren macht er Geriatrie-Fortbildungen für Pfleger und Ärzte.
Wir haben klare psychiatrische Indikationen für Neuroleptika. Da ist überhaupt nicht drüber zu streiten, dann sind die Neuroleptika notwendig. Aber wir haben nicht das Recht, einfach bei einem aggressiven dauernd Haldol zu geben oder bei anderen Störungen, wenn einer stört oder auch nur beruhigt werden will, dann dauernd Haldol zu geben. Und das ist das, wogegen ich mich so fürchterlich wehre dagegen, was mich fürchterlich aufregt. Die Benzodiazepine sind weitgehend ausgeschlichen aus den Heimen, aber dann hat man einfach Haldol gegeben, statt überzugehen auf entsprechende pflanzliche Mittel. Wir haben genügend pflanzliche Mittel. Wenn schon Medikamente, wobei ja die nicht medikamentöse Behandlung aller dieser Zustände überhaupt nicht berücksichtigt wird.
23.11. morgens, Frau K. ist wacher, lasse aber trotzdem die Haldol weg. Sie läuft wieder wie immer unruhig umher, wird, wenn sie trinken soll, aggressiv, jammert danach vor sich hin, dass es die anderen Bewohner schon stört. Auf die Frage, warum sie jammert, gibt sie zur Antwort, weil ich getrunken habe. Gebe gleich wieder 20 Tropfen Haldol zum Mittag. 28.11. Frau Köhler ist gefallen. Hat sich nichts getan. Klagt über keine Schmerzen. 28.12. Frau K. bekommt seit dem 23.11. 15, 20, 30 Tropfen Haldol. Sie ist ruhiger, kann aber an allem teilnehmen. Aber wie, ne?
Die häufigste Nebenwirkung von diesen Mitteln ist gar nicht der Parkinson, sondern die Sitzunruhe. Das heißt, da kriegt jemand Haldol, zweimal am Tage Haldol, 5 Tropfen, und er wird immer unruhiger und steht immer wieder auf und will ein paar Schritte gehen oder kann nicht ruhig stehen. Diese Sitzunruhe ist eine der häufigsten Nebenwirkungen der Neuroleptika. Und dann kommt der Teufelskreis. Dann sagt der Altenpfleger, Doktor, der ist ja noch unruhiger geworden. Und da sagt er doch, da müssen wir mehr geben. Dann geben Sie nicht mehr 5 Tropfen, geben Sie 10 Tropfen Haldol. Das heißt, man macht die Menschen noch unruhiger durch diese Medikamente, obwohl man sie eigentlich ruhiger haben wollte.
15.03. Frau Köhler ist im Zimmer hingefahren. Sie wollte wahrscheinlich aufstehen. Ja. Moment. 92. Hier geht's weiter. 31.03.92. Die hat wohl was am Ellbogen gehabt, ne? Visite des Hausarztes. Er hat sich den Ellbogen angesehen. Voltaren Hämorrhagie ist richtig. Er meinte, dass die Psyche bei Frau Köhler die Ursache ist und dass sie wohl überhaupt keinen Willen zum Leben hat.
Sie hat jetzt ein bisschen mitgetrunken. Und dann hat er das. Ist gut.
Sich erst ein bisschen beruhigen.
Das geht jetzt erstmal. Bis sie sich so ein bisschen. Hallo.
Sie hat immer wieder erbrochen, siehst du, ne? Hier, siehst du? Und was siehst du, mal bei ihr das Haldol weglässt, ganz? Oder reduziert?
Die schreit den ganzen Tag.
Die schreit den ganzen Tag? Naja, aber hier ist ganz klassisch zu sehen. Das Haldol hat die Frau auf das Krankenlager gebracht. So sieht man das einfach.
Ja.
Ne?
Dadurch ist sie
ein ganz klassischer Verlauf.
Ständig hingefallen und dadurch ist sie wirklich geworden.
Richtig. Das ist ein ganz typischer Verlauf. Ich meine, ich kenne diese Geschichte ja nicht mehr.
Das habe ich jetzt auch das erste Mal.
Ne? Bis hin zur vollständigen Bettlägerigkeit. Ja. Und jetzt, sie liegt da, sie rührt sich nicht mehr, nur noch Mund auf, ganz automatisch beim Essen, beim Trinken und fertig.
Schluckreflex.
Ganz genau.
Sie merkt auch, dass jemand da ist.
Ich gehe auch immer zu, meine
größtenteils hat sie die Augen zu. Doch, ne? Sie hält sich selten auf. Sie reagiert auf Anfassen und sowas. Reagiert so, dass er entweder wegzieht oder festhält.
Aber seitdem Sie hier sind, war das ungefähr immer so.
Ja, ist eigentlich immer. Also auf dieser Station bin ich jetzt ungefähr 2 Jahre. Das ist nicht jetzt die ganze Zeit. Das ist, wenn sie aufgeregt ist oder so. Dass wir, wenn wir in der Pflege hier sind oder morgens beim Waschen oder wenn wir ihr was zu essen und zu trinken geben, dann ist das so. Beruhigt sich dann so nach 10, 15 Minuten, beruhigt sie sich.
Frau Köhler kommt zur Aufnahme. Sie macht einen rüstigen Eindruck. Geht alleine zur Toilette, braucht Hilfestellung beim Waschen, kann alles essen, muss zum Trinken angehalten werden. Frau Köhler ist heute Morgen etwas verwirrt und unruhig. Ich habe ihr Mutter.
Nee, der Teufelskreis geht eigentlich los, wenn die praktischerweise nicht ordentlich abgefangen werden in ihrer Situation. Viele werden ja nicht damit fertig, dass sie in Altenheim müssen, ja. Und dann, wenn das losgeht, ja, dann bilden sich manchmal die komischen Verhaltensweisen raus, dass sie aggressiv werden, dass sie weglaufen, dass sie, die wehren sich halt gegen ihre Situation und dort wird das eingesetzt dann. Da kommt Psychopharmaka zum Einsatz, wo es meiner Meinung nach bei vielen nicht nötig wäre, wenn man dort in dieser Situation den Leuten ein bisschen hilft. Ja.
Wie?
Ja, Zuwendung, Gespräche, einfach sensibel sein auch für die Situation. Ja, Vertrauensperson, dass man die ein ganzes Stück auch mal begleitet, wenn die ins Heim eintreten über Wochen, ja. Wie gesagt, ich bin kein Gegner von Psychopharmaka, auf keinen Fall. Aber ich finde einfach, man geht zu locker damit um, ja. Man verlässt sich auf irgendwelche Beobachtungen. Und es reicht schon manchmal ein kleines Wort von irgendeiner Pflegerin, dass da noch ein paar Tropfen mehr gegeben werden oder so, ja. Das stinkt mir. Und eben diese Interessenlosigkeit teilweise. Also ich hatte wenig Kollegen, die wirklich da auch interessiert mitgezogen haben und denen es auch mal um den Einzelnen ging, ja. Sondern nur immer Arbeit fertig, ja.
Regina Hermann-Wasser hat als Altenpflegerin in Frankfurter Heimen gearbeitet. Nach einer Weiterbildung habe sie versucht, auch ihre Kolleginnen zu sensibilisieren und kleine Verbesserungen einzuführen. Bis die körperlichen und seelischen Kräfte verbraucht waren und sie sich, wie viele engagierte Pflegekräfte, ein anderes Arbeitsfeld gesucht habe. Burnout-Syndrom. Es bestehen substanzielle positive Korrelationen mit ökologischen Merkmalen des Heimmilieus, zum Beispiel Rückzugsmöglichkeiten der Mitarbeiter, dem Angebot für Bewohner sowie der Heimausstattung. Je geringer die Möglichkeit der Mitarbeiterinnen, Pflegeplanung und Pflegepraxis aktiv mitzubestimmen, desto verbreiteter der Gebrauch von Psychopharmaka. Ebenso bestehen konsistente Beziehungen zu den Arbeitsbelastungen und zur Beanspruchung des Pflegepersonals. emotionale Erschöpfung, Stress mit Kollegen, reaktives Abschirmen stehen mit dem Psychopharmakagebrauch in konsistent positiver Beziehung. Andreas Zimber, Siegfried Weyerer, Zentralinstitut für seelische Gesundheit, Mannheim 1998.
Das heißt also, dass der Personalschlüssel für uns also rapide schlecht geworden ist. Das heißt, wir müssen mit weniger Personal mehr und krankere Leute pflegen als vorher. Und es schlägt sich natürlich darin nieder, dass hauptsächlich diese Bereiche von psychischer Betreuung, Gesprächsführung, Beschäftigung, dass die radikal beschnitten sind. Ne? Also mir auf meiner Station, wir haben bis vor einem Jahr noch mindestens einmal täglich also so eine gemeinsame Gruppe gemacht, wo halt Gymnastik gemacht wurde oder Lieder gesungen oder zu irgendwelchen Themen geredet oder Musik oder Tanz oder sowas. Und das ist durch diese Personalknappheit also rapide verkürzt worden. Ne?
Die Lagebeschreibung eines Berliner Altenpflegers ist typisch für einen Großteil der Altenheime nach der Einführung der Pflegeversicherung. Wenn der Psychopharmakaverbrauch dennoch nicht immer sofort ansteigt, ist dies das Verdienst von engagierten Pflegekräften, die noch durchhalten. So werden im Wohnbereich von Michael Keim trotz Verschlechterung der Betreuungssituation nach wie vor kaum Psychopharmaka eingesetzt.
Wir sind auch früher, also morgens im Sommer, immer mit den Leuten 1 bis 2 Stunden in den Garten gegangen, haben da ein bisschen was gemacht oder spazieren gegangen. Und jetzt, wenn schönes Wetter ist, wir können die Leute noch raussetzen, aber dass man mal richtig Zeit hat, sich dazuzusetzen und was mit den Leuten zu machen, das findet kaum noch statt. Ne?
Also auch für Ihre Lebensqualität schlecht?
Das ist total frustrierend. Also weil man irgendwann nur noch Krankheiten sieht, man sieht bloß noch Ärsche, die man wischen muss, auf Deutsch gesagt. Ne? Und die Ganzheitlichkeit, also was eigentlich das Schöne auch an dem Beruf ist oder so, das geht völlig verloren. Die sagen das ja auch, dass ihnen das fehlt. Ne? Also das ist ja nicht so, dass hier alle jetzt nur verwirrt sind und also nichts mehr sagen können oder so, sondern die sagen einfach auch, dass es hier immer liebloser wird, dass ihnen einfach Angebote fehlen, dass sie sich langweilen. Und man merkt es auch also oft in gesteigerter Aggressivität der Bewohner untereinander. Ne?
Sie bekommen ja Protoktyle, Herr Doktor, ne? Bekommen Sie jetzt auch schon über einen langen Zeitraum.
Das heißt nicht.
Protaktyl bekommen Sie 3x8 Milliliter am Tag.
Das ist ja nicht.
Wussten Sie nicht. Das hat Ihnen der Dr. Schröder verordnet, damit Sie so ein bisschen Ihre innere Ruhe finden. Ist das denn wohl so? Haben Sie oft das Gefühl, dass Sie innerlich sehr unruhig sind?
Nein.
Unausgeglichen? Haben Sie nicht?
Nein.
Haben Sie manchmal auch Ärger mit den anderen Bewohnern hier oder mit den Pflegern und Pflegerinnen?
Manchmal schon. Das ist so was zum Ausdruck bringe. Das ist meine Art.
Was machen Sie dann? Was sagen Sie dann?
Etwas Impulsives kann kommen. Dass mein Temperament dann ein bisschen durchgeht. Ich bemühe es, nichts zu tun.
Ja, und jetzt 8 Milliliter, 8 Milliliter, 8 Milliliter. Also es ist immer gesteigert worden, bis auf diese Dosierung jetzt. Und dann hat er wohl auch einen Tremor entwickelt, muss wohl irgendwie, weil für sich der Dr. Schröder wegen Parkinson-Medikation angesprochen. Dr. Schwarz muss vorher untersucht werden, wahrscheinlich stationär. Ja, und das war's dann auch, da kümmert sich der Arzt in keiner Weise mehr drum. Ach ja, sehen Sie, das ist das hier, wo ich gesagt habe, also wie ich in der Praxis angerufen habe und gesagt habe, dass das nicht zu überlegen wäre, einen Neurologen hinzuzuziehen, dass das doch besser wäre, dass der auch kompetenter wäre. Und da muss man immer so vorsichtig sein. So, Visite Dr. Schröder habe ihn über seine Aggression angesprochen und ob wir einen Neurologen nehmen können. Protaktylsuspension sollen wir erhöhen und von einem Neurologen hat er abgeraten. So, und deswegen 5,5 war das und jetzt ist es 8,8,8. Also, weil hier steht auch nochmal, Herr Schwarz abends sehr aggressiv, Medikamente verweigert hier, schellt ununterbrochen ohne Grund. Ja, er wusste dann nicht, warum er geschellt hat, das ging mir einer zu. Er wird dabei sehr aggressiv, schlägt, beißt und so weiter. 20 Tropfen, weil da haben sie Atosil gegeben, hat aber nicht viel geholfen. Also hat er das da erhöht. Ne, dann gibt ihn nicht ab.
Tut es Ihnen manchmal leid im Nachhinein, dass Sie zu
heftig waren? Ja, das habe ich.
Aber Sie sagen das dann nicht, ne?
Ja.
Doch?
Ja.
Sagen Sie das dann, ja?
Doch.
Ja. Also er ist heute so jetzt in einem sehr guten Zustand. Es war zeitweise so schlimm, dass er kaum laufen konnte, er ist oft gefallen. So wie ich heute in der Ehe erlebt habe, war er für mich in einem sehr guten Zustand. Ich denke mal, es ist einfach, wir kennen diese Leute ja auch nicht so, wie sie, wenn sie zu uns kommen, wie sie früher waren. Ne? Und dass er jetzt so sagt, dass er das so offen sagt, das hat er noch nie. Dass er jetzt so offen sagt, er weiß das, dass er aggressiv ist und er wäre immer so gewesen, war immer sehr impulsiv. Das musste eigentlich der Hausarzt ja wissen, wenn er ihn schon so lange kennt. Ja, und wenn ich das weiß, dann brauche ich kein Protokoll zu geben. Wenn das sein Wesen und seine Natur ist, dann ist es so. Mich hat das gewundert, dass er sich heute, das ist für mich schon ein Outen, muss ich ehrlich sagen. Das war ganz überrascht, dass er sagt, er weiß das und dass er so ist. Und wenn das Personal sagt, ich kann das nicht aushalten, dass ich ihn noch nicht mal, ich muss ihn versorgen, irgendwann muss ich, man kann ja mal einen Tag sagen, ich mache das nicht, weil er sehr aggressiv ist, lass ihn, dass das Personal dann sagt, ich halte das nicht aus, kann man verstehen, ne? Ja, dann liegt es am Doktor, da was zu tun, was Richtiges zu tun. Und wenn er dann dem nicht gewachsen ist, auch abzugeben. Und das ist das Problem.
Laut Patientenakte bekommt Herr Schwarz seit seinem 6. Tag im Heim Protaktyl. Also haben wahrscheinlich die üblichen Eingewöhnungsschwierigkeiten zu einer Dauermedikation von nun schon 2 Jahren geführt. Inzwischen ist die Maximaldosierung erreicht. Der Heimleiter Bernward Kesting weiß seit kurzem durch seine Fortbildung bei Professor Grond, dass Protaktyl wegen gefährlichster Nebenwirkungen in Altenheimen überhaupt nicht gegeben werden dürfte. Ganz zu schweigen von Langzeitsedierungen wegen Aggressivität.
Wir haben einen ganz witzigen Fall. Das ist eine... Was hat die? Die hat eine Psychose, ne? Die Frau Otto.
Frau Otto.
Hat eine Psychose, ganz hoch eingestellt, also mit Stimmen hören und allem drum und dran. Die hat die Nebenwirkungen dieser Medikamente immer sehr deutlich gespürt und hat da sehr drunter gelitten. Und dann hat sie eines Tages gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich den Kram nicht mehr. Also erst hat sie gesagt, sie wird vergiftet und all solche Geschichten, ne? Aber sie hat sich strikt geweigert, das zu nehmen. Und sie nimmt es jetzt seit August letzten Jahres nicht mehr. Ja, das geht.
Mechthild Lärm ist Leiterin eines kleinen Altenheims in Rieseby bei Kiel. Zusammen mit ihrem Team hat sie sich auf die Betreuung von Bewohnern mit eingeschränktem Denk- und Erinnerungsvermögen spezialisiert. Frau Lärm würde es abstreiten, aber das Haus Schwansen ist eine Art Vorzeigeheim für den Umgang mit Demenz- oder Alzheimer-Erkrankten geworden. Hier wird nach den neuesten therapeutischen Ansätzen gearbeitet, soweit die finanziellen Mittel es erlauben.
Frau Otto, die arbeitet in der Beschäftigungstherapie, die hat ihren Tageslauf, macht das alles, aber wenn ich mich zum Mittagessen neben die setze, dann fängt sie an, mir zu erzählen, was in der Nacht wieder gewesen ist, ne? Dass der Hund zu Tode gefoltert wurde und dass, was weiß ich, sie 1000-mal vergewaltigt worden ist vom Pastor und von, also ganz, wirklich ganz, ganz furchtbare Geschichten, die in ihrem Kopf bewegt, die zu der Zeit, als sie die Medikamente bekam, weg waren. Da hatte sie das nicht. Und jetzt hat sie das wieder. Aber sie sagt, lieber lebe ich damit, als dass ich dann eben diese Schmerzen in den Beinen habe und dieses ständige Trägheitsgefühl und diese Schwere und ja, und das Gefühl habe wirklich, ich werde langsam vergiftet von diesen Medikamenten.
Und was sehr interessant ist, als sie gekommen ist, so, da hat sie einen Schlaganfall gehabt. Ja. Und da war sie pflegebedürftig. Ja. Wir haben sie mittlerweile hier so mobilisieren können auch, dass sie sich jetzt zum größten Teil selbstständig versorgen kann. Sie kann sich aber gerade jetzt unter Absetzen dieser Medikamente, kann sie sich hier nur aufhalten, weil sie immer wieder Ansprechpartner hat, weil wir Zeiten haben für ihren Wahn, so, weil wir uns austauschen können. Die ist aber von Pflegestufe 3, 2 in Pflegestufe 0 runtergestuft worden.
Weil ihr körperlicher Pflegebedarf sich sehr stark, also sagen wir mal, er hat sich verringert, aber natürlich nicht so stark, dass sie nur Pflegestufe 0 wäre. No, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also so 1 wäre sie.
Angemessen.
Mit dem zusätzlichen Aufwand dieser psychiatrischen Betreuung. Und für diese psychiatrische Betreuung kriegen wir natürlich keinen Pfennig. Jetzt kriegen wir im Moment für sie noch nicht mal Geld von der Pflegekasse. Theoretisch müsste die hier ausziehen. Der Betreuungsaufwand für motorisch unruhige Demenzkranke beschränkt sich eben nicht nur auf Körperpflege, Ernährung, Mobilität und Hauswirtschaft. Und dann kommen sie vielleicht bei denen auf 1,5 Stunden. Das ist Pflegestufe 1. Aber trotzdem beschäftigen sie sich 8-9 Stunden am Tag mit diesem Menschen. Das sind Zeiten, die, für die kriegen wir kein Geld. Wir haben uns diese Professionalität ja noch nicht erarbeitet und also von dieser tollen Entwicklung auch in der Altenpflege profitiert, um dann hinterher wieder dahin zu kommen, wo wir vor 20 Jahren gewesen sind. Da saßen die Bewohner, die wir jetzt hier haben, zu 2/3 in der Psychiatrie und waren sediert und fixiert.
Du bist ganz ohne Stock unterwegs wieder?
Ja, immer jetzt.
Immer jetzt, ohne Stock.
Ja.
Geht's Ihnen sonst gut?
Danke, ja.
Ja? Gut. Ich habe
Ich hab eben Besuch gehabt, meine Tochter war da.
Ach so, Ihre Tochter.
Ich muss ja um 5 wieder Tennis spielen, muss ja ins Fleckeby sein.
Da muss sie ins Fleckeby sein.
Und hier ist vor, dann reden wir, was wir zu reden haben, und dann macht sie wieder.
Ja, schön. Gut. Und hatten Sie denn was zu reden? Ja.
Das ist immer was.
Immer. Was es für Sie bedeutet, wenn sie die Medikamente nicht nimmt? Wie sie sich fühlt, wenn sie die Medikamente nicht nimmt? Oder wie sie sich fühlte zu der Zeit, als sie sie noch genommen hat? Das, also da haben wir ja monatelang drüber gesprochen, bis wir auch akzeptieren konnten, dass sie das so für sich entscheidet. Also inzwischen finde ich diese Entscheidung echt goldrichtig. Ne? Aber das hat schon eine Zeit gedauert, bis wir dann auch alle so weit waren, dass wir gesagt haben, gut, und wenn sie diese schrecklichen Inhalte hat, aber sagt, sie kann damit besser leben als mit diesen Nebenwirkungen, die sie so deutlich spürt, dann ist das ja in Ordnung. Gibt es in Ihrer Familie kleine Kinder?
Die sind noch nicht so weit.
Die sind noch nicht so weit. Fürs Ostereier.
Ein Nachkömmling von Bertha, von meinem Neffen.
Ja. Wollen Sie sich da hinten den Frau Leichtfuß setzen? Und daran sehen Sie auch, wie getrennt das bei ihr ist. Ne? Also das, was sie jetzt erzählt hat, war ja alles unsere Realität. Ne? Die Tochter war da, die geht zum Tennis spielen, die Leute vom DRK waren da. Ne? Das ist alles. Und ich finde es dann immer interessant, in welchen Situationen sie dann von den anderen Geschichten anfängt. Nun war diese Situation klar, ne? Sie sind fremd, da kann sie darüber nichts sagen.
Frau Otto macht einen kräftigen Eindruck. Dass sie noch vor kurzem kaum gehen und nur mit schwerer Zunge sprechen konnte, ist nur schwer vorstellbar. Trotz der Psychopharmaka hatte sie mit ihrer Weigerung erstens noch einen eigenen Willen und zweitens konnte sie ihn artikulieren. Genau das, was die anderen hier vorgestellten Heimbewohnerinnen nicht konnten und mit ihnen wohl die Mehrzahl der alten Heimbewohner, die mit Psychopharmaka behandelt werden. Wahnvorstellungen, wie bei Frau Otto, gehören zu den Indikationen, bei denen selbst kritische Fachleute den Einsatz von Neuroleptika für absolut notwendig halten. Im Pflegeheim Haus Schwansen in Riseby sind seit Frau Ottos Intervention jedoch auch solche Gewissheiten relativiert.
Ja, oder sie ging sehr mühsam mit diesem Wägelchen. Ne? Und ich glaube, sie hat sich einfach immer schlecht gefühlt.
Konnte sie denn mit dieser auch niedrigen Dosierung so reden, wie sie jetzt da geredet hat?
Sie war langsamer. Schon langsamer. Hallo Frau Menzel. Besuch im Haus. Diese Medikamentenkombination, die wir hier ganz oft sehen, also dieses Benzodiazepin zusammen mit dem Neuroleptikum, niederpotentes Neuroleptikum, dass das eine ganz wohltuende Wirkung hat, aber dass trotzdem ja die Nachteile bestehen, nämlich der gesenkte Kopf und der etwas trübe Blick. Und das ist für uns inzwischen schon so normal geworden, dass ich, also so ein Beispiel wie Frau Otto, das bringt es einem dann erstmal wieder ins Bewusstsein. Als ich darüber nachdachte, welche Bewohner denn hier für sie interessant sein würden, da fiel mir im Grunde ja nur Frau Otto ein. Alle anderen haben hier ja irgendwelche von diesen Medikamenten in irgendeiner Kombination und wir denken auch, dass es nötig ist, ihnen die zu geben. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir denn überhaupt mit den Symptomen bei den wahren Kranken um oder wie gehen wir hier mit dem gesteigerten Antrieb, der Unruhe, so diesem Herumlaufen und so, wie gehen wir damit um? Und ja, für uns ist es so normal geworden. Dass wir, wenn wir sehen, dass sie darunter leiden, ist es klar, wir geben denen sowas. Und erhoffen uns, dass es ihnen darunter besser geht. Aber wer will das denn letztlich beurteilen? Wir können von außen einen Eindruck gewinnen. Aber wissen wir denn, wie es da drin aussieht? Wissen wir eigentlich nicht.
Dem eigenen Ableben emotionslos zusehen. Psychopharmaka in Altenheimen. Ein Feature von Bernd Kemker. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Sprecherin Marietta Bürger. Ton und Technik Ernst Hartmann und Petra Pelot. Regie Markus Heumann. Redaktion Hermann Theissen.